Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Stefan.
Hallöchen.
Und ich bin der Daniel. Und heute beschäftigen wir uns wieder mit Dungeon World. Und zwar beschäftigen wir uns heute mit dem Spielleiter. Warum heißt der eigentlich Spielleiter? Heißt der im Englischen nicht Master of Ceremonies?
Nein, tatsächlich heißt er hier wieder Dungeon Master. Der Master of Ceremonies ist aus Apocalypse World. Wie man ja weiß, muss jedes Indie-Spiel ein paar grundlegende Begriffe neu benennen. Zum Beispiel auch den Spielleiter. Und der heißt ja mal, was ist dein Lieblingsbegriff für den Spielleiter?
Oh, da müsste ich mal nachdenken. Der Zombie-Meister war nicht schlecht. Ich glaube, das war bei All Flesh Must Be Eaten. Das war dann der ZM.
Ah, sehr gut, sehr gut. Auf jeden Fall, das ist Master of Ceremonies. Dungeon World hat sich ja zum klassischen Dungeon Master verändert. Aber da wir ja auch im Deutschen den Spielleiter eigentlich etabliert haben seit Jahren, haben wir uns jetzt für den Spielleiter entschieden.
Naja, du hättest ja auch Meister sagen können.
Ja, aber das ist schon besetzt. Das ist schon besetzt. Der Spielleiter, und zwar wird es unsere Folge 1 zum Spielleiter. Es wird noch eine weitere geben.
Genau, das Kapitel ist nämlich recht umfangreich und es lohnt sich da ein bisschen ins Detail zu gehen. Und ich würde sagen, der Spielleiter bei Dungeon World kann sich auf drei Sachen stützen. Einmal die Agenda, dann die Prinzipien und natürlich die Spielleiter-Spielzüge, die speziell für ihn da sind.
Genau, das klingt vergleichsweise abstrakt, baut sich aber so auf. Ich als Spielleiter habe gewisse Regeln, an die ich mich zu halten habe und die mir die Möglichkeiten eröffnen, mit denen ich in die Spielwelt eingreife. Ich habe meine Spielzüge, die ich einsetzen kann, um etwas zu tun. Indem ich etwas tue mit diesen Spielzügen, muss ich mich aber an meine Prinzipien halten, denn die bestimmen, wie das Spiel auszusehen hat, was ich hier spielen möchte. Und indem ich mich an die Prinzipien halte, erfülle ich meine Agenda. Den Grund, warum ich überhaupt dieses Spiel spiele. Und wir gucken uns heute die Agenda und die Prinzipien an und das nächste Mal dann die Spielzüge gesondert.
Genau, so machen wir das. Aber bevor man natürlich anfängt, und ich meine, die Folge könnte grundsätzlich auch für jemanden interessant sein, der vielleicht nicht Dungeon World spielleitet, sondern grundsätzlich nach Spielleitertipps sucht. Grundsätzlich geht ja Dungeon World, beziehungsweise alle Spiele von Vincent Baker aus der Apocalypse World Reihe davon aus, dass eben Rollenspiel ein Gespräch ist. So. Was bedeutet das denn für den Spielleiter, wenn Rollenspiel ein Gespräch ist?
Es bedeutet zum allererst einmal, dass er niemals würfelt. Das kommt daher, dass er einfach nur auf die Erzählung achtet, die die Spieler erzählen über ihre Charaktere. Und sie lösen ja mit ihrer Erzählung Spielzüge aus. Das heißt, die Spieler besitzen alle Regelmechanismen. Und wenn sie würfeln, dann würfeln sie für eine Situation. Das beinhaltet auch dann die Gegenspieler und die Umgebung, was normalerweise im Spielleiter obliegt. Also wenn ich einen Angriffswurf schaffe, dann weiß ich auch, dass ich Schaden verursache und der Gegner mich nicht trifft. Dann weiß ich gleichzeitig beides.
Wenn aber eben dein Angriff fehlgeschlagen ist und das Monster sozusagen treffen würde, dann würfelt nicht der Spielleiter für das Monster den Schaden, sondern der Spieler würfelt dann den Schaden.
Genau, aber wenn das Monster angreifen soll, dann nutzt der Spielleiter einen seiner Spielzüge stattdessen. Zum Beispiel verursache Schaden. Und wenn er will, dass ein neues Monster aufkommt, ist das ebenfalls ein Spielzug von ihm. Er kann also die Situation verändern, ganz wie ein normaler Spielleiter das in anderen Spielen auch tut. Aber er tut es über das Vehikel seiner Spielzüge. Im Einklang mit den Regeln. Das heißt, wenn der Spielzug des Spielers sagt, du wirst nicht verwundet, dann kann der Spielleiter da auch nichts gegen tun. Wenn er nichts dergleichen steht, dann könnte er theoretisch, ja.
Das klingt relativ technisch und abstrakt. Wie funktioniert das denn dann im Spiel? Also denke ich dann immer in Spielzügen, schiebe ich mir Karteikärtchen irgendwie durch die Gegend oder wie läuft das?
Nein, das ist eigentlich nur, sind die Spielzüge eine Art Hilfestellung, wenn ich nicht weiter weiß. In der Regel, wir alle kennen das, wenn man in einer Situation ist, in einem Gespräch ist, dann weiß man eigentlich im Hinterkopf schon, was passieren könnte als nächstes. Wir haben verschiedene Optionen im Kopf. Also wenn der Dieb das Schloss knacken will, und erzählt mir, wie er das Schloss knackt. Da kann ich sagen, aber schaffst du das denn? Denke ich mir dann so, schafft er es wohl, bevor die Wachen kommen? Schafft er es, bevor der Alarm ausgelöst wird? Wie auch immer. Und wenn er den Wurf dann nicht schafft, dann habe ich eigentlich schon Ideen, was ich machen kann. Wenn ich irgendwann keine Ideen mehr habe und sage, er hat jetzt irgendwie den Wurf nicht geschafft, was mache ich denn jetzt? Ich muss jetzt ja improvisieren. Dann schaue ich mir meine Liste an Spielzügen an. Und dann sehe ich, Moment, ich könnte ja seine Ressourcen aufbrauchen. ist einer meiner Spielzüge. Was für Ressourcen hat er denn gerade? Also ja, du kommst, knackst die Tür, aber dein letzter Dietrich bricht dabei ab, zum Beispiel. Und das ist das Gespräch. Und indem ich als Spielleiter dieses Gespräch dann weiterführe und sage, Dietrich bricht ab, habe ich etwas Neues in die Spielwelt eingebracht und das ist jetzt ebenfalls Fakt und darauf müssen die Spieler reagieren. Das ist das Hin und Her.
Im Grunde fließt das auch recht natürlich und man denkt und handelt sozusagen nicht mit Spielzügen, die man abhaken muss oder sowas, sondern das sind alles Hilfestellungen, die genau. Dir eben das Gespräch führen sozusagen.
Ich treibe das Spiel durch die Spielzüge voran, aber um die geht's ja noch gar nicht. Denn
stimmt, wir bleiben erstmal, wir sind noch an einem ganz anderen Punkt. Nämlich erstmal bevor wir sogar zu den Agenda kommen, die der Spielleiter hat, gibt's ja erstmal ein paar Aufgaben, die der Spielleiter hat. Also was tue ich denn überhaupt als Spielleiter so?
Genau, wir haben schon meistens schon angesprochen. Als allererstes ist es meine höchste Aufgabe, die Situation zu beschreiben. Das sind eben jetzt auch Tipps, die wirklich für alle Spielleiter aller Systeme interessant sind. Denn eigentlich sind die Dungeon World Spielleiterregeln nichts weiter als das, was jeder Spielleiter tut, nur eben tatsächlich mal als Regeln in Worte gefasst. Also ich beschreibe die Situation. Da ist es wichtig, dass ich detailliert bin, dass die Spieler wissen müssen, worauf sie zu reagieren haben. Also sie müssen wissen, bewegt sich dieser Ork schnell auf mich zu oder langsam? Schwingt er seine Waffe in großen Bögen oder hat er einen Dolch? Denn das bestimmt natürlich, wie die Spieler darauf reagieren und das bestimmt, welche Spielzüge sie damit auslösen.
Klassischerweise helfen da eben alle Sachen, die man so kennt von Beschreibungstipps. Also sprich alle fünf Sinne an, wie riecht es, wie fühlt es sich an, was höre ich, was sehe ich und so weiter. Das sind also typische Situationen, die man eben entsprechend beschreiben soll.
Alles, was eine Reaktion erfordert, ist eine gute Beschreibung. Daher heißt es auch überall in Dungeon World an vielen Stellen, man soll immer danach fragen, was tust du, um zu sehen, was für ein Spielzug vielleicht ausgelöst wird.
Das ist übrigens ein Klassiker, den man ja sonst eher vermeidet als Spielleiter. Also am Ende einer Situationsbeschreibung tritt ja dann manchmal so die Stille ein, bevor die Spieler dann merken, alles klar, ich bin jetzt dran und jetzt kann ich was tun. Jetzt hat der Spielleiter seine Beschreibung abgeschlossen. Insofern fand ich das ganz interessant, das Ganze dann eben so zu sehen, dass der Spielleiter, nachdem er seine Situation beschrieben hat, eben abschließt mit was tust du. Das ist auch manchmal ganz interessant zu sehen, dass man tatsächlich ein Spiel spielt hier. Dass man eben nicht immer 100% die Immersion verfolgt, wie manche Spiele eben versuchen, sie zu entwickeln.
Ja, richtig. Also es geht eigentlich darum, immer aus dem anderen Reaktionen herauszukitzeln. Ich habe eine Beschreibung und verlange von dir eine Reaktion darauf. Das geht auch in beide Richtungen. Auch Spieler können eben etwas beschreiben und warten dann, wie der Spielleiter reagiert. Wenn er reagiert, da kommt eben die zweite Aufgabe ins Spiel. Dann muss er die Regeln befolgen.
Im Grunde ist es dann auch so, dass gerade der Spielleiter auch ja der Herr der Regeln ist, könnte man sagen, oder der Herr der Spielzüge, also abgesehen von den besonderen Charakterspielzügen.
Genau, er muss auf jeden Fall alles im Blick haben, auch die Spielregeln, die sich auf die Spieler beziehen. Die Spieler sind ja angehalten, einfach das zu beschreiben, was ihr Charakter tun würde. Also eigentlich schon immersiv in diesem Fall, aber dann muss der ganze Tisch drauf achten, und der Spielleiter ist da eben der Kopf des Ganzen, darauf achten, ob diese Beschreibung ein Spielzug auslöst und dass dann dieser Spielzug auch korrekt durchgeführt wird, richtig gewürfelt wird, dass dann die Optionen, die der Spielzug vorgibt, auch richtig ausgewählt werden und danach weitergeht. Aber auch der Spielleiter hat eben Regeln, an die er sich halten muss. Er steht nicht über den Regeln, da ist er das Oldschool-Rollenspiel-Nimbus des übermächtigen Spielleiters, der über allem steht, ist hier nicht der Fall. Wenn ein Spielzug eines Spielers etwas sagt, dann ist das genauso wahr und genauso unumstößlich, wie wenn ich irgendwas gesagt hätte.
Gleichzeitig ist es dann auch noch so, dass der Spielleiter im Grunde seine Vorbereitungen nutzen soll. Also die Dinge, die er vor dem Spielabend sich überlegt hat, vielleicht grobe Skizzen gemacht hat von einer Ortschaft oder sowas oder ein paar Namen rausgesucht hat. Also es geht eben darum, dass er vorbereitet ins Spiel geht.
Klar, es wird viel improvisiert. Aber je mehr ich vorbereitet habe, und zwar vorbereitet im Sinne eines Steinbruchs und nicht im Sinne einer linearen Anordnung, die würde mich wahrscheinlich scheitern, aber je mehr ich weiß über die Gegend, in der sich befinden, über die Monster, die ich haben will, desto mehr Material habe ich, mit dem ich reagieren kann.
Bei uns war das zum Beispiel in der Runde, als wir das gespielt haben, das erste Mal, das ist schon ein bisschen länger her, da ist mir aufgefallen, ich bin da mit so einer gewissen Fate-Attitüde rangegangen. Das heißt, bei Fate ist es ja so, dass die Spieler eben auch Ideen reinwerfen in die Erzählung und sich dadurch dann eben Dinge verändern können. Mit einem eingelegten Fate-Punkt weiß man eben, dass die und die Taverne noch einen Hintereingang hat und so weiter und wo diese Tür dann hinführt. Bei Dungeon World würde ich schon sagen, dass es so ist, dass du schon ungefähr wissen musst, wenn du in das Verlies in das Gewölbe gehst, was sich eben hinter der Tür links befindet. Da wird der Spieler, wird da keinen Hinweis geben, was da passieren könnte. Du solltest also schon wissen, was da ist.
Die Erzählrechte sind auf keinen Fall so stark verteilt, wie das bei Fate-Spielen der Fall ist. Der Spielleiter ist schon derjenige, der weiß, was in der Umgebung und der Welt los ist. Und er hat sein Arsenal an Gefahren, die er bei Bedarf auf die Spieler loslässt. Ich glaube, Vincent Baker zum Beispiel ist auch ein ausgesprochener Gegner von verteilten narrativen Rechten. Zumindest dahingehend, dass Szenenframing zum Beispiel etwas ist, das er auf jeden Fall in den Händen des Spielleiters sehen möchte. Und das merkt man auch noch in Dungeon World.
Ich fand das eben ganz interessant, gerade auch wenn man dann eben sieht, es gibt ja vorgefertigte Abenteuer für Dungeon World, wie zum Beispiel das Servants of the Cinderqueen, was dann aber nicht so aufgebaut ist wie klassische Abenteuer, wie man sie so kennt, sondern sie sind auch recht steinbruchartig aufgebaut, mit besonderen Ereignissen, die in gewissen Räumen zum Beispiel stattfinden.
Ja, würdest du auch eher als eine Sandbox, also als eine dramatische Sandbox verstehen, die Welt in der Dungeon World funktioniert. Ich habe eine Sandbox, in der ich mich vergleichsweise frei bewegen kann, aber die eigentlich dazu aufgebaut ist, auf mich zu reagieren.
Das spricht sozusagen auch eine der Agendas an, zu denen wir jetzt kommen, nämlich Spiele, um herauszufinden, was passiert. Das heißt also, du planst nicht alles im Voraus, sondern es geht darum, du hast eine Grundidee und dann schauen wir mal, was so passiert. Das ist eigentlich so ein bisschen in diesem Oldschool-Rollenspiel ähnlich verankert, würde ich sagen. Bei Dungeon Crawl Classics oder Lamentations of the Flame Princess geht es eben auch nicht darum, irgendwie von vorn bis hinten das Abenteuer durchzuspielen, sondern es geht eher darum, wir haben eine Situation vorgegeben und dann kommen die Spieler rein und dann gucken wir, was dann passiert. Und der Spielleiter reagiert dann darauf.
Spielen, um herauszufinden, was passiert, ist ein Mantra von sehr vielen Apocalypse World Spielen. Das hat seine Ursache zuerst einmal im Regelsystem. Dadurch, dass die Regeln so klare und tiefgreifende Änderungen der Erzählung vornehmen können, zum Beispiel, indem sie dem einen Würfelwurf entscheiden kann, ob die Person mir glaubt oder nicht. Wenn ich jemanden überzeuge und habe eine Handhabe und würfle gut, dann wird die Person mir helfen. Oder ich werde schwer verletzt werden. Oder ich werde verzaubert werden. Oder ich kann das Rätsel sofort lösen oder nie. Weil die Regeln so stark und dramatisch eigentlich eingreifen in die Erzählung, kann ich kaum einen linearen Ablauf eines Abenteuers planen. Das geht einfach nicht. Die Regeln verbieten das schon. Dazu kommen natürlich die Spieler, die sowieso jedes lineare Abenteuer sprengen, wie man gerne kennt. Aber in diesem Fall helfen ihnen die Regeln sogar dabei. Das heißt, man muss zwangsläufig spielen und kann erst dann nach und nach herausfinden, worauf läuft es eigentlich hinaus hier.
Aber gerade das ist doch auch ein Teil des Hobbys, der macht das Hobby doch so interessant. Also am Tisch zu sitzen und dann eben wirklich auch als Spielleiter zu sehen, wohin geht's überhaupt? Was passiert? Ich werde selber noch überrascht. Das ist ein Aspekt, der mir doch im Laufe der Zeit immer wichtiger geworden ist. Natürlich ist das schön, wenn man Cthulhu-Abenteuer von A nach B über C spielt und es so ähnlich stattfindet, wie der Autor es aufgeschrieben hat. Aber es ist natürlich noch ein bisschen spannender, wenn man als Spielleiter auch überrascht wird und ebenfalls mitfiebert, oh mein Gott, was könnte da noch passieren? Und ja, habe ich jetzt gar nicht kommen sehen, was passiert.
Ich wollte gerade Cthulhu-Abenteuer erwähnen. Ich erinnere mich noch, wie ich als ich noch Cthulhu supported habe, an einem Tag, glaube ich, 5-mal in Folge dasselbe Abenteuer gespielt habe. Ja. Ein selbstgeschriebenes wohlgemerkt. Also, aber ich habe mich hinterher so furchtbar gelangweilt, weil es war sehr linear und ich wusste ziemlich genau, was passiert, in welcher Reihenfolge. Und dann gibt's aber Abenteuer, wo man es eben nicht weiß. Und der Spielleiter ist auch Teil einfach des Tisches. Er ist Teil derjenigen, die spielen und die unterhalten werden wollen. Das ist bei Dungeon World natürlich besser, weil er da sich ebenfalls überraschen lassen kann, was alles Spannendes passiert und die Welt sich verändern wird, die er da gebaut hat. Das war erster Teil der Agenda. Zweiter Teil der Agenda.
Man soll eine fantastische Welt darstellen.
Das bedeutet, dass man eine Welt darstellt, also im Grunde eine Fantasy-Welt darstellt, ganz einfach gesagt. Wir müssen uns entscheiden, was für eine Art Fantasy-Welt wollen wir denn haben und was tun die Charaktere?
Ist es High-Fantasy mit Elfen, Zwergen und Orks, die hier mächtige magische Gegenstände durch die Gegend tragen? Oder ist es eher eine Sword-and-Sorcery-Welt, in der Magie selten und abgründig ist? Oder geht's in eine ganz andere Welt, in der Portale überall existieren und man von einer Existenzebene auf die andere wechselt. Das sind aber auch Sachen, die zum Beispiel bei der Charaktererschaffung ja durch die Fragen noch festgelegt werden.
Genau. Was dazu kommt, ist, dass wir ja Fantasy-Abenteuer spielen, weil wir etwas Fantastisches sehen und erleben wollen. Indem es als Agenda festgeschrieben ist, definieren wir sozusagen alle am Spieltisch, wir sind hier, weil wir dieses Sense of Wonder haben wollen. Wir wollen besondere Charaktere haben, die in einer ganz besonderen Welt leben. Wir wollen diese Wunder sehen, wir wollen auf Sachen reagieren, die wir so noch nicht gesehen haben, und wir wollen eben diese Aufregung und diese Spannung haben.
Der nächste Punkt der Agenda, es gibt insgesamt drei und das ist der letzte, geht ja dann in dieselbe Richtung. Es geht dann darum, das Leben der Spielercharaktere zu einem Abenteuer zu machen, weil das sind eben Abenteurer, die unterwegs sind und die in gefährliche Situationen geraten können.
Ja, das Leben der Charaktere zu einem Abenteuer zu machen, heißt, dass die Welt, die wir gemacht haben, für die Charaktere etwas bieten muss, mit dem sie interagieren können. Es muss dynamisch sein, es darf nicht langweilig sein und ich muss als Spielleiter die Gruppe dazu ermutigen, von einer Gefahr in die nächste zu stolpern und muss selbst auch dafür sorgen, dass immer wieder Action reinkommt. Das ist sozusagen die Agenda. Man könnte auch einfach sagen, sorgt dafür, dass nicht langweilig.
Ja, nicht umsonst heißt das Spiel ja Dungeon World und es gibt wahrscheinlich keinen Ort, der fantastischer ist und abenteuerreicher als so ein Gewölbe, das man erkundet, wo es dann auch noch besondere Schätze zu erringen gibt und wo man dann eben ständig schwankt zwischen Risiko und Belohnung. Risk and Reward, wie man es auch im Oldschool-Rollenspiel kennt. Zum Beispiel bei Dungeon Core Classics oder auch Sworded Wizardry oder so.
Einfach zusammengefasst ist die Agenda der Grund, warum wir als Spieler eine Runde spielen. Also wir wollen Fantasy, wir wollen uns nicht langweilen und wir wollen überrascht werden von dem, was wir zusammen eigentlich erschaffen am Spieltisch. Um das hinzukriegen, müssen wir Leitlinien folgen oder sollten wir Leitlinien folgen, denn die helfen uns genau das zu erreichen. Und das sind unsere Prinzipien. Da gibt es eine größere Anzahl von und die meisten Apocalypse World Derivate und Spiele haben Agenda-Prinzipien und Spielzüge. Es ist ganz interessant zu sehen, wie die sich verändern von Spiel zu Spiel, weil da die Autoren und die Designer eben Einfluss nehmen können auf die Art und Weise, wie das Spiel gespielt werden soll.
Im Grunde, wenn man ein neues Apocalypse World Spiel bekommt, dann gibt's ja eigentlich zwei Sachen, auf die man sofort blättert. Einmal auf die Spielzüge, um zu gucken, worum es geht, denn nichts sagt besser aus, worum es geht. Und das andere sind eben die Prinzipien. Denn da sieht man auch sofort, worum dreht sich dieses Spiel? Wovon handelt das Ganze?
So sieht es aus. Und wir gehen die kurz durch und versuchen kurz zu erklären, worum es bei jedem Prinzipien geht. Und am Schluss haben wir ein ziemlich gutes Bild davon, wie man sich ein Dungeon-World-Abenteuer vorzustellen hat.
Ja, es gibt 12 an der Zahl und wir können die jetzt einfach mal kurz durchgehen und vielleicht sind einige offensichtlicher als andere und bei anderen lohnt es sich vielleicht ein bisschen länger zu verweilen. Da wäre das erste Prinzip, nämlich zeichne Karten, lasse Lücken. Was hat's damit auf sich?
Karten sind ein wichtiges Werkzeug des Spielleiters, um die Vorstellungen, die die Spieler von der Welt haben, zu synchronisieren. Ich kann Karten von der Welt zeichnen, ungefähr zeigen, wo wohnen die Elfen, wo ist das Königreich und so weiter. Ich kann aber auch Karten von Räumen zeichnen, zum Beispiel die Dungeon-Karte. Gleichzeitig aber soll ich diese Karten nie komplett abschließen. Ich soll immer noch leere Flecken lassen, weil ich kann ja nie wissen, wann ein Spielzug fordert, dass irgendetwas Unbekanntes auftauchen soll oder wann wir eine Wendung nehmen, die wir nicht geplant haben. Und dann muss ich als Spielleiter mir selber sozusagen den Raum gelassen haben, noch improvisieren zu können. Sobald ich eine Karte abschließe, ist die Karte leblos. Je mehr Lücken ich habe, desto mehr kann noch passieren. Das Potenzial ist größer.
Ich weiß, als wir das gemacht haben mit der Charakterschaffung, hatten wir an diesem Prinzip sehr viel Spaß. Also aufgrund der Fragen, die ich gestellt habe bei der Charakterschaffung, hat sich schon eine recht grobe, aber trotzdem sehr interessante Karte ergeben.
Das nächste Prinzip ist, sprich die Charaktere an, nicht die Spieler.
Was meinen wir denn damit genau? Geht's wirklich darum, dass ich sagen soll, Tergon, geh doch mal in Richtung der Taverne, anstatt Stefan, geh mal in Richtung der Taverne?
Fast. Ich würde sagen, Tergon, gehst du in Richtung Taverne? Ich stelle ja Fragen. Oder welchen Weg nimmst du zu deiner Taverne? Ich muss diese Fragen stellen, um zu erfahren, was der Charakter in der Fiktion tut, in der Erzählung tut. Denn alle Spielzüge reagieren nur auf die Handlung der Charaktere. Und je genauer ich weiß, was die Charaktere tun, desto besser weiß ich, welche Spielzüge ich einsetzen kann. Die Details sind da entscheidend. Und deswegen müssen wir alle darüber nachdenken, was geschieht aus Sicht der Charaktere und nicht aus Sicht der Spieler.
Da geht's dann doch sehr in die Immersion auch rein, könnte man sagen, ne?
Aber immer eben als Pendel zwischen Immersion und den Regeln. Beides arbeitet streng zusammen.
Das nächste Prinzip wäre, nimm das Fantastische an. Da geht es natürlich auch darum, ein Rückgriff auf die Agenda eben, dass wir eine fantastische Welt darstellen sollen, ne? Voller Dämonen und merkwürdiger Götter und seltsamer Feenwesen, die hier leben.
Klar, ich darf also ruhig aus dem Vollen schöpfen, mir auch Gedanken darüber machen, was fasziniert mich eigentlich, was wären tolle Ideen, was haben wir so noch nicht gesehen, und bin nicht gezwungen, sozusagen es alles down to earth und realistisch zu halten, sondern ich darf ruhig die Elemente der Welt hervorkehren, die fantastisch sind, die, wo die Götter und die Magie ins Spiel kommen, denn das ist ja der Grund, wir wissen, warum wir hier sind. Die Welt sollte ebenso packend sein wie die Charaktere, heißt es hier. Und die Charaktere sind herausgehobene Personen, die in der Regel besser sind als die normale Bevölkerung in dem, was sie tun.
Ja, es sind ja auch schließlich Abenteurer. Nächster Punkt wäre, lasse deinen Spielzug folgen, womit wir wieder bei einem Aspekt der Regeln sind. Denn das Wichtige ist, denke ich, dass ein Spielzug sich aus dem Gespräch, also aus der Unterhaltung ergeben sollte.
Darum geht's hier, ja. Ich muss mir immer die Frage stellen, welcher Spielzug wäre jetzt sinnvoll? Die Spielzüge sind nicht etwas, das ich aktiv auswähle, sagen, aha, ich mache jetzt Rasten, sondern ich erzähle in der Fiktion, ich raste, wie ich raste, wo ich raste, und die Fiktion bestimmt, ob ich überhaupt rasten kann im Moment. Ich kann also nicht einfach anklicken, was ich tun möchte, sondern die Erzählung bestimmt, was wir tun können. Wir können nicht immer hauen und stechen, wir können uns nicht immer verteidigen. Manchmal verbietet die Erzählung, die wir gemeinsam konstruiert haben, was wir tun können. Und daher müssen Spielzüge immer der Situation folgen. Und das gilt auch für die Spielzüge des Spielleiters. Der hat auch nicht freie Hand, sondern er muss sich eben an die Regeln halten, die die Erzählung aufgestellt hat.
Gleichzeitig, und das ist das nächste Prinzip, geht es darum, dass man eben nicht sagt, ich löse jetzt den Spielzug Hauen und Stechen aus oder sowas, sondern dass man den Spielzug nie beim Namen nennt, sondern immer in der Fiktion bleibt.
Ich verschleiere sozusagen, dass wir einem Set an Spielzügen alles zu verdanken haben, was wir erleben. Es geht schließlich darum, die Konsequenzen zu spüren, die unsere Handlungen ergeben haben. Natürlich kann eine Handlung verschiedene Konsequenzen haben, kann verschiedene Spielzüge auslösen, aber präsentiert wird sie dem Charakter als die eine Konsequenz von dem, was er gerade getan oder wo er Erfolg hatte oder wo er Misserfolg hatte. Wenn ich also eine Wand hinaufklettere, eine Felswand, und ich habe nur einen Teilerfolg und der Spielleiter entscheidet, mich von Raubvögeln angreifen zu lassen, dann ist es einfach Teil der Welt. Aber in Wirklichkeit hat er nun einen Spielzug ausgesucht, der genau das bewirkt. Das muss ich den Spielern aber nicht sagen. Da kann ich sozusagen meinen inneren Spielleiterschirm hochfahren und ja so tun, als hätte ich viel mehr in der Hand, als ich eigentlich habe. Aber Hauptsache es funktioniert am Schluss.
Der nächste Punkt wäre, verleihe jedem Monster Leben. Wobei da auch gilt, dass Monster immer etwas Besonderes auch haben sollten.
Ja, wie jede Situation ist das Monster einfach Teil der Erzählung und sollte anregend wirken. Es soll irgendwie besonders aussehen, Geräusche machen, vielleicht im schlimmsten Fall sogar nach irgendwas riechen. Sie sollen echt wirken, damit wir diese fantastische Welt auch spüren. Aber gleichzeitig soll man sich auch nicht zu sehr an sein Monster gewöhnen. Es kann passieren, dass sie sehr schnell das Zeitliche segnen. Ein, zwei gute Würfelwürfe. Und die Monster sind passé. Daher, wie gesagt, lineare Abenteuer in Dungeon World ist schwierig. Spielercharaktere sind dazu da, Monster zu besiegen, und das werden die auch tun. Man hat immer noch genug. Gleichen Richtung heißt es aber auch, gib jeder Person einen Namen. Was meint man damit dann?
Ja, das Wichtige ist ja, und auch hier gilt im Grunde, gute allgemeine Spielleitertipps sind das, Personen, mit denen Charaktere sprechen, haben Namen. Ne? Es ist also nicht eben der Tavernenwirt, sondern es ist Orwin, der Tavernenwirt. Und sobald eine Person einen Namen hat, hat sie auch eine gewisse Persönlichkeit. Sie hat Ziele, sie hat Meinungen, sie hat im Grunde selbst eine Agenda und sie möchte vielleicht auch was von den Spielercharakteren haben und ist nicht nur da, um einfach Informationen zu geben, wo es hier in den nächsten Grabhügel geht.
Dieses Prinzip steht bei Apocalypse World übrigens noch weiter oben auf der Liste, wenn ich mich richtig erinnere. Weil Apocalypse World geht von einer Welt aus, in der Knappheit herrscht. Ressourcen sind rar. Alle Ressourcen, die es gibt, haben so sozusagen einen Preiszettel irgendwie dran. Und wenn ich etwas haben will, muss ich zu Leuten gehen, die mir das beschaffen, die mir das geben. Ich muss mit Leuten interagieren. Ich kann nicht einfach sozusagen anonym auf Amazon was ordern, sondern Ich muss zu Petey gehen, der einzige Typ, der hier Feuerwaffen besitzt. Und ähnliches ist bei Dungeon World auch. Die Welt wird dadurch lebendig, dass wir gezwungen werden, mit den Leuten zu interagieren und sie als Personen wahrzunehmen.
Das nächste Prinzip ist meiner Meinung nach mit eines der interessantesten Dinge und ich glaube, wir haben damals auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, weil ich das so faszinierend fand. Es geht nämlich darum, Fragen zu stellen und die Antworten zu nutzen. Das ist im Grunde eine so banale Geschichte, die aber so selten eingesetzt wird, dass es sich lohnt, darüber zu sprechen. Das ist mit eines der besten Dinge, die man tun kann als Spielleiter.
Viele Spielleiter sind aber sehr, sehr zögerlich dabei, Fragen zu stellen, weil sie irgendwie der Meinung sind, sie müssten als Spielleiter den Eindruck erwecken, dass sie alles über die Spielwelt wissen, dass sie einen gewissen Wissensvorteil gegenüber den Spielern haben und dass es die Immersion zerstören würde, wenn sie sagen, ich weiß nicht, sag du mir doch, was hier los ist. In diesem Fall ist es aber so, wenn es etwas ist, was die Charaktere wissen können, kann ich sie ja danach fragen. Ich kann nicht fragen, wenn der Spieler mich fragt, wir schleichen durch den Dungeon, was ist denn im nächsten Raum? Da kann ich nicht sagen, ja, sag mal, was ist denn da? Kann ich natürlich machen, aber dann wäre die Frage, warum weiß der Charakter das durch die geschlossene Tür? Aber ich kann fragen, wenn der Spieler fragt, hier, wer ist denn hier der König? Kann ich sagen, du lebst doch in dieser Welt, wer ist denn der König? Was weiß man denn über den?
Und dann ist das eben auch wieder Fakt, ne? Es ist wieder ein Fakt geschaffen in der Spielwelt. Dass der Spieler dann natürlich hier nicht frei fabulieren kann in Richtung, ja, ich bin übrigens der Sohn des Königs und das weiß er aber nicht oder sowas. Das würde dann natürlich mehrere Fragen des Spielleiters nach sich ziehen.
Jener Spielleiter kann er das annehmen oder ablehnen, aber im Zweifelsfall, ich würde es annehmen und würde sagen, aha, das ist aber interessant. Ich würde dann eine weitere Frage stellen und sagen, es hat sicherlich seinen Grund, warum du das noch nie zuvor erwähnt hast, dass du der genau. Sohn des Königs bist. Warum bist du denn damals aus dem Land verjagt worden und enterbt worden? Ich kann Fragen stellen, die provokativ sind und meine Fragen können bereits von meiner Seite aus Fakten schaffen, auf die denn der Spieler reagieren muss.
Ja, die klassischen Suggestivfragen, wie auch beim Dread-Spiel war das auch. Das fand ich auch immer ganz cool.
Dread wäre da eine hervorragende Übung fürs Fragen stellen und Antworten nutzen, genau.
Ja. Was ich auch als Spielleiter sehr gut finde, ist, sei ein Fan der Charaktere.
Vergisst man beim Oldschool-Rollenspiel gerne mal.
Kommt drauf an. Nicht, darf man nicht unterschätzen. Also Jeff Rines hat mal diesen sehr schönen Artikel geschrieben, ne? Awesome up your players. Das ist da schon mit drin teilweise.
Aber vielleicht ist es meine Sozialisation der Cthulhu-Ecke, wo man sich brüstet darüber, wie schwer man es seinen Spielern gemacht hat und wie hoch der Todescounter ist.
Ist aber alles ein Gerücht, weil ich glaube, so viele Leute sterben bei Cthulhu.
Wahrscheinlich wäre was für eine andere Folge wahrscheinlich. Ja. Was es bedeutet ist, stell dir vor, die Charaktere sind die Protagonisten deiner Lieblingsserie. Du willst sehen, dass sie Erfolg haben. Aber denken wir an Game of Thrones. Du weißt, es kann auch manchmal spannend und dramatisch und richtig episch sein, wenn dein Lieblingscharakter versagt. Vielleicht sogar stirbt. Ein Fan der Charaktere zu sein, heißt nicht, alle ihre Wünsche zu erfüllen. Es heißt, dass man an ihren Geschichten und Taten teilhaben soll und eben ihr Leben zum Abenteuer machen soll. Und das tut, wo man der Meinung ist, das ist das, was wir jetzt sehen wollen von diesem Charakter.
Das macht das Ganze dann auch erst interessant, meiner Meinung nach. Also es ist eben ein bisschen, es ist mehr Drama und das möchte man ja schließlich sehen. Und man weiß ja auch nicht, wo es hingeht, denn man hat es ja nicht vorbereitet. Das heißt also, man wird selbst davon überrascht und kann sozusagen dem Fortgang der Handlung live zugucken und ihn noch ein bisschen mitbestimmen.
Natürlich kann ich meinen Spielern die Daumen drücken. Hoffentlich schafft Randur jetzt hier den Schuss, den letzten Fall gegen den Drachen. Das wäre super cool. Aber ich weiß es nicht. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Was ich aber auch tue, und das ist das nächste Prinzip, ich denke gefährlich.
Ja, hier heißt es bei Denke gefährlich, heißt es so schön, dass man wie ein böser Herrscher denken soll. Und das bedeutet also, dass für mich natürlich kein Leben irgendwas wert ist und nichts ist mir heilig. Also alles kann irgendwie in Gefahr geraten. Der König, der seit 50 Jahren regiert und die Güte in Person ist, kann auch von heute auf morgen verschleppt werden von einem Drachen. Und alles, was irgendwie erschaffen wird, alles, was die Spieler auch erschaffen durch ihre Antworten, davon ist nichts sicher. Das sorgt im Grunde auch nur für weiteres Drama und für Spannung dabei.
Bei Apocalypse World heißt dieser Spielzug noch, man soll die Welt durch ein Zielfernrohr oder betrachten. Es soll verhindert werden, dass Spielleiter die Welt unangreifbar machen. Und es würde verhindern, dass die Charaktere wirklich die Hauptpersonen der Geschichte werden, wenn ich gewisse Dinge meiner Welt so sicher mache, dass sie nicht ins Wanken geraten können, egal was die Charaktere tun. Und dadurch, dass ich mir selber immer wieder als Prinzip voranstelle, dass alles, was ich gemacht habe, von ihnen kaputt gemacht werden kann oder verändert werden kann, erlaube ich den Charakteren, die Hauptpersonen zu sein.
Wenn die Charaktere nichts tun, wird die Welt sich höchstwahrscheinlich zum Schlechteren wandeln.
Unsere fantastische Welt ist eine, in der es Gut und Böse gibt. Und wie gesagt, wenn das Gute nichts unternimmt, dann wird wahrscheinlich was Schlimmes passieren, ja.
Ja, das nächste Prinzip, und wir sind auch schon fast am Ende, das ist das vorletzte, ist Beginne und Ende mit Fiktion. Was hat's denn damit auf sich?
Wie gesagt, das Gespräch, was wir führen, ist immer der Mittelpunkt unseres Spiels. Unsere Spielzüge werden ausgelöst von der Fiktion und die Spielzüge selbst bestimmen, wie die Fiktion weitergeht. Alles, was ich tue, sei es als Spielleiter oder als Spieler, worauf ich mich auf Regelebene beziehe, sollte immer in Fiktion gekleidet werden, damit ich immer weiß, was sehe ich in der Spielwelt, was tut sich gerade in der Spielwelt, wenn ich dieses oder jenes tue. Ich nehme also immer auf die Sachen Bezug, die wir vorher gesehen haben. Und ich beende meinen Spielzug damit, dass ich definiere, wie die Situation sich jetzt verändert hat, damit andere wieder darauf reagieren können. Das ist das ganze Geheimnis. Dabei aber, und das ist jetzt das letzte Prinzip, soll ich auch abseits der Szene denken. Was ist das?
Im Grunde geht es eben darum, klar, du bist als Spieler natürlich großer Fan der Charaktere, ne? Du willst deine Hauptcharaktere immer sozusagen auch im Blick haben, aber es muss nicht bedeuten, dass jeder Spielzug dann eben auch direkt vor ihrer Nase ausgelöst wird. Das heißt also, bin ich hier gerade in dem seltsamen Labyrinth mit dem Minotaurus, muss eine misslungene Probe nicht unbedingt dafür sorgen, dass direkt vor der Nase irgendwie was passiert, weiß ich nicht, eine Tür sich eben verschiebt oder sowas, sondern es könnte auch einfach bedeuten, dass an einer ganz anderen Stelle in dem Labyrinth ein Schott geöffnet wird und Wasser eingelassen wird zum Beispiel. Das heißt also, man sollte eben ein bisschen schauen, dass die Spielzüge auch woanders stattfinden und die Charaktere dann damit konfrontiert werden, aber eben erst ein bisschen später.
So sieht's aus. Und ich glaube, damit haben wir alle Prinzipien vorgestellt. Eigentlich kämen wir jetzt zu den Spielzügen. Wie gesagt, die müssten wir einsetzen, während wir uns an die Prinzipien halten, um unsere Agenda zu erfüllen.
Ja, genau. Beim nächsten Mal gibt's dann die Spielzüge. Da haben wir dann auch wieder einen Gast vermutlich, weil das eben auch nochmal sehr umfangreich ist. Aber bevor wir zu den Spielzügen in der nächsten Episode kommen, lass uns doch nochmal kurz über diese Prinzipien sprechen. Wir hatten ja schon eingangs erwähnt, dass die bei anderen Apocalypse World Spielen variieren oder auch eine andere Gewichtung haben. Da gibt's eine Übersichtsliste, hast du gesagt. Wie sieht das denn bei anderen Spielen aus? Also wir können ja einfach mal ein anderes nehmen. Welches sollen wir uns anschauen? Monster Hearts?
Monster Hearts würde ich mir gerne ansehen und vielleicht Saga of the Icelanders, um mal was Unbekannteres ein bisschen zu featuren.
Monster Hearts, vielleicht kurz zur Erklärung. Monster Hearts ist ein Spiel, bei dem man Kreaturen spielt wie Werwölfe, Vampire oder sowas und dann im Teenageralter, wenn ich mich nicht irre. Es geht so ein bisschen darum, dass man Außenseiter ist und dass man so eine Clique spielt.
Genau, Avery Alder hat sozusagen die eigene Highschool-Erfahrungen verbaut und das heißt Teenager fühlen sich irgendwie alle wie Monster und jetzt sind sie wirklich welche.
Und das Sagas of the Icelanders war eine Siedlergemeinschaft, glaube ich.
Genau, es geht darum, dass man Wikinger auf Island spielt, aber mit einem sehr großen Fokus, wie man ihn eben in Sagas lesen würde. Also die Geschicke des Clans, der Familie werden da geleitet. Es geht um Schicksal und Geschlecht und das Überleben im Winter. Insofern ein epischeres Bild, was da gemalt wird. Und das schlägt sich auch in die Agenda zum Beispiel nieder.
Wie sieht's denn eben aus mit der Agenda beziehungsweise auch den Prinzipien bei den Spielen?
Also ich gehe jetzt zum Beispiel durch, was wir bei Dungeon World haben als das Leben voller Abenteuer. Gibt's im Grunde auch bei Monster Hearts, wo es heißt, das Leben der Charaktere sollte nicht langweilig sein. Bei Saga of the Icelanders heißt es dann, sorge dafür, dass das Leben der Charaktere einer Saga würdig ist. Oder statt einer fantastischen Welt darzustellen, heißt es bei Saga of the Icelanders, dass man ein glaubhaftes Bild von Island darstellen soll. Bei Monster Hearts heißt es aber wiederum, sorge dafür, dass die Charaktere sich nicht akzeptiert fühlen. Also das sind schon die unterschiedlichen Grundprämissen, nach denen gespielt wird.
So unterscheiden sich dann auch wirklich recht viele von den Spielen. Wie sieht das denn mit den Prinzipien aus? Werfen wir nochmal einen Blick auf Monster Hearts. Was sind denn da so die Top 3 Prinzipien, die wichtig sind?
Bei Monster Hearts ist das erste, dass man die Welt in Dunkelheit hüllen soll.
Klar, es ist ein Horrorrollenspiel im Grunde genommen, ne? Was aber mit so dramatischen Elementen verknüpft wird.
Die ersten drei sind eigentlich vielleicht so ähnlich. Das zweite ist dann, dass man die Charaktere ansprechen soll. Und das dritte ist, dass man seinen Spielzug verschleiern soll. Was neu ist zum Beispiel, was bei Dungeon World nicht gibt, bis bei Monster Hearts, ist, dass Glück immer nur auf Kosten von jemand anderem entstehen kann. Das ist natürlich eine große Aussage über die Welten der Monster Hearts-Spiele.
Genauso heißt es ja auch bei Monster Hearts, dass man provokante Fragen stellen soll. Das provokant ist neu.
Genau, das ist auch neu. Und dass die Menschen monsterartig aussehen sollen und die Monster menschlich.
Wie sieht's denn bei den Saga der Isländer aus?
Auch da ist die Fiktion zuerst. Das Blanket the World in Darkness nennt sich da Make it Cold. Was da neu ist, ist ein sehr schöner Satz, den ich auf Englisch mal kurz wiedergebe, ist Give them the sun, make them fight for the moon.
Das ist zum Beispiel aus dem schon erwähnten Jeff Ryans Artikel von dem Awesome
Up Your Players. Wie erklärt Jeff Ryan das?
Der Artikel ist, glaube ich, auch auf seinem Blog erhältlich, also das ist kein Problem. Der wurde dann nochmal nachgedruckt in Broodmother Sky Fortress. Und da geht es eben darum, dass die Spieler im Grunde alles haben können. Alles ist kein Problem. Aber wenn die irgendwas anderes haben wollen, müssen sie sich sozusagen durch 1000 Höllen kämpfen und dann soll man es ihnen so schwer wie möglich machen.
Also ich gebe ihnen alles das, was sie eigentlich gar nicht brauchen. Und das, was sie brauchen, das müssen sie sich verdienen.
Wenn die den Thron von Aquilonien haben wollen, sollen sie ihn bekommen. Aber dann müssen sie eben damit rechnen, dass zehntausende Cimmerier vor der Grenze stehen und das Reich erobern
das
wollen.
Das klingt spannend.
Das klingt in der Tat sehr spannend.
Das erste Prinzip von Saga of the Iceland, das ist übrigens auch interessant. Das heißt, dass man sein Herz und eben auch sein Hirn einem Tisch offenbaren soll. Und das nimmt Bezug auf im Grunde einen vierten Werkzeugkasten des Spielleiters, neben Agenda, Prinzipien und Spielzügen, der sich Sage immer, Always Say, nennt. Always Say haben wir bei Dungeon World gar nicht. In Apocalypse World hat er vier Teile. Der sagt, ich soll immer das sagen, was die Prinzipien von mir verlangen. Ich soll immer das sagen, was die Regeln verlangen. Ich soll immer das sagen, was meine Vorbereitung von mir verlangt. Und was am Schluss was Ehrlichkeit verlangt. Die Sachen sind interessant, sich anzuschauen, denn sie gelten bei Dungeon World genauso, auch wenn sie da nicht fest in Regeln gepackt sind. Also, ich muss meinen Prinzipien folgen als Spielleiter und ich bin verpflichtet, mich daran zu halten. Ich muss aber auch, bin auch verpflichtet, mich an die Regeln zu halten. Das ist klar. Was interessant ist eben, always say what your prep demands. Sage immer, was deine Vorbereitung von dir verlangt. Wenn ich aufgeschrieben habe, dass der König an einer unheilbaren Krankheit leidet und deswegen seine Tochter zur neuen Königin erklären möchte und deswegen auf verschiedene Magie zurückgreift, dann sollte ich das auch so sagen.
Das heißt also, du sollst dann nicht, wenn dir dann im Spiel irgendwie eine neue Idee kommt, sollst du die nicht aufgreifen, sondern bei deinen Notizen sozusagen bleiben.
Das kann ich schon machen, aber ich sollte sie nicht zurückziehen, wenn die Spieler darauf stoßen.
Ah, ich verstehe.
Also wenn die Spieler eben jetzt diese Tochter, was weiß ich, ehelichen wollen oder sie mit auf Abenteuer nehmen wollen, dann muss ich sagen, ja, aber in meiner Vorbereitung steht, dass sie die einzige Hoffnung ihres todkranken Vaters ist. Das kann ich jetzt nicht einfach ignorieren. Da müsst ihr jetzt ebenfalls irgendwie mit klarkommen. Das habe ich vorbereitet. Oder ich habe vorbereitet, in dem Raum, den ihr rein wollt, da sitzt leider der übellaunigste Ogre, den ihr gesehen habt. Das steht hier so. Also, da müsst ihr jetzt mit klarkommen. Das hat meine Vorbereitung, verlangt das von mir. Und das vierte ist eben, wie gesagt, ich muss immer das sagen, was Ehrlichkeit verlangt. Das sollten wir noch kurz uns anschauen. Bei Dungeon World kommt es oft vor, dass wir einander Fragen stellen. Der Barde betritt ein Dorf, in dem er bereits war. Er fragt, was hat sich hier seit letztem Mal verändert? Der Kämpfer fragt, was ist hier die Schwachstelle meines Gegners, wenn er diesen Spielzug hat? Ich kann fragen, warum wurdest du das letzte Mal aus der Stadt gejagt, als du hier warst? Und wir sind alle verpflichtet, ehrlich zu antworten, weil es ein Spielzug ist. Es ist eine Regel, an die ich mich halten muss. Ich kann als Spieler nicht anfangen zu lügen und sagen, ja, hier hat sich was verändert und zwar das und das, das stimmt dann aber gar nicht.
Es spielt ja direkt in das Konzept hinein, dass sozusagen alles, was festgelegt wird, Teil der Fiktion wird, also auch Teil der Spielwelt wird. Und wenn du dann lügst, würdest du das ja natürlich brechen. Das wird dann nicht mehr gehen.
Aber alle Fragen und der Spielleiter selbst ist immer ehrlich. Alles und die Spielleiter untereinander auch. Also wenn es so etwas wie Player versus Player Interaktion gibt oder eben auch Spielleiter gegen die Spieler, dann basiert er nicht darauf, dass man sich gegenseitig irgendwie hinters Licht führt. Wir als Spieler sind immer ehrlich zueinander. Ob die Charaktere das jetzt genauso tun, ist was anderes. Aber wir wissen, was die Charaktere tun und wissen, das ist eine Grundlage von Apocalypse World Spielen. Es kann Player vs. Player geben, gerade in Apocalypse World und Dungeon World weniger. Aber wir sind immer ehrlich zueinander, denn wir arbeiten zusammen und haben zusammen Spaß hier.
Okay, so sieht's aus. Ja, dann schauen wir doch beim nächsten Mal, wie der Spaß noch ein bisschen aufgedreht wird, wenn der Spielleiter seine Spielzüge einsetzt.
Wir haben hoffentlich mehr Leute dabei, um ein paar Spielbeispiele durchzudeklinieren. Und ich würde sagen, wir verlinken auch die Apocalypse World Hack Vergleichstabelle mal.
Ja, kein Problem. Das ist eine gute Sache. Alles klar. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und noch läuft unsere Vorbestellungsaktion. Wir freuen uns über jede Unterstützung.
Es wäre schade nach all dem Gerede, wenn es jetzt nicht käme, ja.
Gut. Okay, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gut,
tschüss.
Die Musik für diesen Podcast stammt aus dem Free Music Archive und stammt von dem Künstler Salmo. Es ist aller Wahrscheinlichkeit nach Französisch, denn der Titel ist auch Französisch. Ich entschuldige mich jetzt schon für alle weiteren Worte, die folgen werden. Es hat den Titel Introduction à la Chute de la Tête du Roi. Ja. Vielen Dank, das Ganze steht unter Creative Commons Lizenz und kann auf dem Link unter dem Podcast angehört werden. Gutes Intro, schwieriger Titel. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.